Lasst uns heute Morgen in der Bibel lesen, was Gottes guter Wille für uns ist. Gott hat einen Willen und er gibt uns Gebote. Wir haben die Bibel, die stehen da drin und die wollen wir mal lesen. Ich möchte euch die 10 Gebote vorlesen aus 5. Mose 5, Vers 8. Dort heißt es: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir sollen nur Gott lieben. Gebot Nummer 1. Gebot Nummer 2. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Gebot Nummer 3. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Gebot Nummer 4. Du sollst am Sonntag nicht arbeiten. Gebot Nummer 5. Du sollst Vater und Mutter ehren. Nummer 6. Du sollst nicht töten. Gebot Nummer 7. Du sollst nicht Ehe brechen. Gebot Nummer 8, du sollst nicht stehlen. Das 9. Gebot, du sollst nicht lügen. Das 10. Gebot, du sollst nicht neidisch sein. Wisst ihr, was Gott über diese Gebote sagt, über diese 10 Gebote? Im Psalm 19, Vers 6 steht: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Gesetz ist vollkommen und es macht fröhlich. Was vollkommen ist, zu dem gibt es nichts zu sagen. Die Predigt ist beendet. Wie geht's euch? Du fragst dich, wie man fröhlich wird durch all die Gesetze. Der Predigttext heute Morgen steht in Apostelgeschichte 13. Und das, was ihr heute jetzt gerade erlebt habt, hat der Paulus auch erlebt. Der Paulus ist auf seiner ersten Missionsreise nach Antiochia gekommen, in Pisidien. Und es war Sonntag, wie heute. Und er ist in eine Synagoge gegangen, in ein Haus Gottes, wie ihr heute. Er hat sich hingesetzt, wie ihr. Und der Synagogenvorsteher, in dem Fall ich, ist nach vorne gegangen und hat das Gesetz vorgelesen und die Propheten. Und die Propheten sagen immer wieder: haltet das Gesetz, macht, was im Gesetz steht. Und dann war die Predigt zu Ende, wie heute Morgen. Vielleicht bist du kein Christ und bist heute Morgen einfach hier und denkst, es war interessant, weil eigentlich ist genau das passiert, was ich denke, was das Christentum eigentlich ist. Jetzt hat endlich mal einer den Mut gehabt, die ganze Sahne außenrum wegzuschaben und jetzt kommt mal der Kern raus vom Christentum, nämlich Gesetz und Gebote. Du sollst, mach, fertig und sei fröhlich, weil das Gesetz ist vollkommen und es erquickt dich. Vielleicht bist du aber ein Christ und denkst, das Gesetz stimmt, aber irgendwas fehlt. Ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlt. Es kann nicht sein, dass die Gebote nicht mehr gültig sind. Weil Jesus hat in der Bergpredigt diese Gebote noch sehr viel verschärft. Er hat gesagt, wer seinen Bruder nur hasst, der hat ihn getötet. Jesus sagt, wer nur einen anderen Menschen anschaut, lüstern anschaut, der hat mit ihm bereits die Ehe gebrochen. Jesus hat dieses Gebot noch erhöht. Also was fehlt? Es ist nicht ungültig, aber irgendwie ist es auch einfach unbefriedigend. Wenn es dir heute Morgen so geht, dass du denkst, ja, eigentlich so ist das Christentum. Es ist eine Gesetzesreligion, die sagt, was du machen sollst. Oder wenn du merkst, irgendwas fehlt, aber was fehlt, weil die 10 Gebote sind doch gut. Dann möchte ich dich einladen, heute Morgen mit mir zusammen durch diesen Text in Apostelgeschichte 13 zu gehen. Lass uns noch beten, dass das gelingt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du hast uns dein Wort gegeben und in diesem Wort ist dein guter Wille offenbart. Aber Herr, du siehst doch, wenn wir diesen Willen lesen, dann ist es wie eine Keule, die uns einfach totschlägt. Wie Gebote, die uns einfach nicht erquicken, wo wir wissen, wir können sie nicht schaffen. Und Herr, du hast gesagt, deine Botschaft ist die gute Nachricht. Das Evangelium, die Erlösung, die freimachende, fröhliche Gnade von Gott. Wie geht das zusammen? Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufschließt und diesen Samen des Evangeliums, der Freude, in unsere Herzen reinfallen lässt. Hilf uns zu verstehen, worum es sich dreht, und lass uns ablegen diese Blende und diese Verengung der Heiligen Schrift und deines Willens. Amen. Als ich jugendlich war, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo ich eigentlich ziemlich genau das erlebt habe, was ihr heute Morgen erlebt habt. Das ist zwar nicht das, was gepredigt wurde, aber das habe ich gehört. Ich saß in der Gemeinde und habe ständig nur gehört, mach, tu, lass das sein, du musst dich bessern, so muss es laufen. Und dann war der Gottesdienst zu Ende. Und das ist heute Morgen passiert. Und bei Paulus war es genauso. Er saß in dieser Synagoge drin und das Gesetz wurde gepredigt. Und dann sagt der Synagogenvorsteher, hat noch jemand was zu sagen? Möchte jemand darauf etwas antworten? Und dann, was macht Paulus? Paulus streckt die Hand auf. Paulus streckt die Hand auf und winkt zu. Er winkt nicht ab und sagt, ich habe nichts zu sagen, sondern er winkt zu und sagt, hört mir zu. Es gibt noch etwas zu sagen auf das Gesetz. Das ist nicht das Ende. Und ich hätte mir so gewünscht in meinen jungen Jahren, dass genau das passiert wäre. Dass ich einen Paulus in der Gemeinde gehabt hätte, der gewunken hätte und gesagt, nein, damit ist es nicht zu Ende. Es gibt noch etwas zu sagen. Es gibt mehr. Aber dieser Paulus war nicht da. Und wisst ihr, die Tatsache, dass Paulus überhaupt aufsteht und sagt, zu diesem Gesetz gibt es noch was zu sagen, das lehrt uns etwas. Das lehrt uns, dass das Gesetz nicht das letzte Wort hat in unserem Leben. Wenn es dir so geht, dass du das immer hörst, wenn du nur Gesetzesbotschaft hörst und Regeln und was du einhalten sollst, dann musst du dich überlegen, hast du wirklich das Evangelium verstanden? Hast du Gott verstanden? Ich gehe sogar so weit zu fragen, bist du wirklich Christ? Wir sagen, es ist eine Freudenbotschaft, eine fröhliche Botschaft, eine, die frei macht. Und wenn ich das überhaupt nicht erlebe, dann muss ich mich ganz ernsthaft fragen, wo hat bei mir aufgehört, der Film abzureißen? Schaut mal, es gibt die Hollywood-Filme. Und in Hollywood-Filmen ist es ganz typisch, sie gehen toll los. Entweder Action oder eine tolle Liebesgeschichte. Und es ist wunderbar, die Menschen verlieben sich oder irgendwelche Häuser werden gestürmt und die Welt wird gerettet. Aber bei allen Filmen ist was gleich. Nach 2/3 der Zeit plus minus kommt die große Krise. Der geliebte Mann oder die geliebte Frau will nicht und wendet sich ab. Oder der Superheld verliert seine Waffe oder was auch immer. Es kommt die große Krise. Und wenn man da abschaltet, dann gibt es kein Happy End. Sagt der Name schon, Happy End, am Ende. Und es könnte sein, dass du in deinem Christenleben was Ähnliches gemacht hast. Dass du in dieses Christenleben wie ein bisschen eingetaucht bist, ein bisschen geschmeckt hast und jetzt einfach dort stehen geblieben bist und einfach nur das Gesetz hörst und sonst nichts. Die Chance ist ziemlich hoch, dass du noch nicht durchgedrungen bist zum vollen Ratschluss Gottes, zum vollen Evangelium, sondern dass du zu früh deine Ohren und dein Herz verschlossen hast. Und ich möchte euch einladen, jetzt wirklich sozusagen darauf, ja, euer Herz zu öffnen, tiefer zu gehen, zu graben und nicht dabei stehen zu bleiben. Das Gesetz hat nicht das letzte Wort. Paulus ist aufgestanden und hat dazu was gesagt. Es ist nicht das letzte Wort damals für die Gemeinde gewesen. Es ist es nicht für diese Gemeinde oder die Gemeinde in Olten, wo ich herkomme. Und es ist es nicht für euer Leben. Achtet darauf, es ist sehr, sehr wichtig. Lasst uns nun schauen, was Paulus gesagt hat. Apostelgeschichte 13. Vers 14 heißt es. Da stand Paulus auf und winkte mit der Hand und sprach. Das haben wir gesagt, ja? Es ist nicht das letzte Wort. Es gibt was dazu zu sagen. Und wenn die Predigt da aufhört, auch die Predigt, die du dir selber predigst in deinem Leben, dann werde skeptisch. Paulus hat dazu was zu sagen.
Lasst uns hören, was er dazu sagt, ab Vers 16. Ihr Männer von Israel, ihr Gottesfürchtigen, hört zu! Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht. Als sie Fremdlinge waren im Lande Ägypten und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste und vernichtete 7 Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen das Land zum Erbe. Das geschah in etwa 450 Jahren. Danach gab er, also Gott, ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem Gott bezeugt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Was sagt Paulus hier? Er hört das Gesetz, kommt nun hin und sagt, ich muss euch was sagen. Dazu gibt's was zu sagen. Und dann sagt er eigentlich was Komisches. Also ich fand das komisch. Jetzt fängt er auf einmal an, so eine kleine Geschichtsstunde zu machen, oder? Er blendet einfach mal zurück zu den ganzen Propheten und Königen und sagt, schau, da war das und das. Und was sagt er hier? Er sagt im Grunde eins. Er sagt, schaut mal her, Gott hat euch immer geholfen. Gott hat euch nicht im Stich gelassen. Das ist die Aussage dieses Textes. Er sagt, er hat mir Propheten gegeben. Er hat Mose und Josua und hat euch immer geholfen. Gott war treu zu euch. Und wenn ihr nun das Gesetz hört, wo ihr genau wisst, das schlägt mich eigentlich tot. Ich habe keine Chance, das Gesetz zu erfüllen. Dann schaut jetzt erstmal zurück. Gott war immer treu. Gott hat immer geholfen. Wenn ihr euch jetzt so ein Gesetz gibt, dann wird Gott euch auch jetzt helfen. Versteht ihr? Es kann also nicht sein, Gott haut euch nicht was um die Ohren, wo ihr nicht schaffen könnt. Das ist unmöglich, weil er sagt, dieser Gott ist ein Gott, der hilft. Und manchmal lesen wir das so und sagen, oh ja, schön, die Israeliten, das Volk hatte damals im Neuen Testament, hatten sie einen Trost sozusagen im Alten Testament. Aber dieser Trost gilt uns heute auch noch. Der Gott, der Israel nicht im Stich gelassen hat, der es aus der Knechtschaft befreit hat, durch das Schilfmeer hindurch, der ihnen das Land gegeben hat, dieser Gott will auch heute noch uns helfen. Er hat nicht aufgehört zu helfen im Neuen Testament. Der gleiche Gott hilft uns heute noch. Und das ist uns ein Trost. Und das ist der erste sozusagen Groschen, der mal fallen muss. Ja, das Gesetz ist heftig. Aber es hat einen Gott gegeben, der immer geholfen hat. So wird er es auch dieses Mal tun. Gott ist heute Morgen hier, um uns zu sagen, es gibt Hoffnung für dich. Schau zurück. Schau in dein Leben zurück. Schau ins Volk Israel. Er hat immer geholfen. Deshalb gibt es Hoffnung, wenn er uns dieses Gesetz gibt. Er kommt zur Hilfe. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen und diese Verse öffnen, für mich sind die wie eine Muschel, so, die haben wir mal ein bisschen aufgeknackt und eine erste Perle rausgenommen. Gott hilft, aber man kann die noch weiter öffnen. Man kann sie noch ein bisschen weiter aufmachen und dann finden wir eine weitere Perle. Denn Gott sagt, oder Paulus sagt hier, schaut mal her, es gab unfassbar viele Menschen, die dir geholfen haben. Mose, Josua, die Richter, Samuel. Und dann zählt er alle auf und am Schluss hängt er noch Jesus an die Kette. Aber was ist der Unterschied? Jesus kriegt hier einen Zusatz, den keiner von den anderen Menschen bekommt. Bei Jesus heißt es, er hat Jesus geschickt, den Heiland, den Retter. Das steht bei den anderen nicht. Denn die anderen waren einfach Menschen, die geholfen haben. Aber Jesus ist der Heiland, der Retter. Er kriegt ja ein Attribut, was die anderen einfach nicht bekommen haben. Und das sollte doch zu uns reden. Denn wir sollten uns fragen, wo liegt denn der Unterschied? Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Jesus, dem Retter, und all diesen anderen großen geistlichen Männern? Wisst ihr, das Gesetz zu halten, ist eigentlich Gottes Wille. Und am Anfang hat Gott Menschen zu Menschen geschickt, um ihnen zu helfen. Und dann schickte Gott sich selbst, Gott Jesus, um das Ziel zu erreichen. Stellt euch einen Marathonlauf vor. 42 Kilometer. Und das Ziel vorne ist die Erfüllung der Gebote Gottes in 42 Kilometern. Unglaublich. Nun laufen wir los. Wir wollen es ernst. Wir meinen es alles so ernst mit Jesus und mit Gott und wir wollen das halten. Und dann laufen wir vielleicht einen Kilometer, zwei, drei, vier, fünf. Und irgendwann merken wir, wow, das ist ganz schön anstrengend. Ich schwitze ziemlich. Und ich habe Blasen an den Füßen und ich habe keine Lust mehr und ich falle ständig hin und ich bin es vielleicht leid, immer wieder aufzustehen. Und dann hat Gott Menschen geschickt, die uns helfen, die Propheten, die Könige und die kamen her und das waren geistliche Marathonläufer. Ich sag's euch, die sind vor, neben uns gelaufen, das waren so richtige Trainer, die haben uns gepusht. Die haben gesagt, schau her, ich habe ein paar Tipps für dich. Zieh den Pullover aus, das ist gut, du schwitzt sonst zu arg. Dann musst du dir andere Schuhe holen, du brauchst Laufschuhe, du kannst vorher nicht eine Pizza essen und dann laufen. Sie haben uns Tipps gegeben, wie wir den Fuß abzurollen haben. Sie haben uns versorgt mit geistlicher Nahrung. Diese Menschen sind uns beigestanden, um das Ziel zu erreichen, die Gebote zu halten. Das Problem ist nur, wir sind trotzdem eingeknickt. Trotzdem musste ich irgendwann hinsetzen. Auch wenn da ein Samuel stand oder ein David. Und das noch viel Schlimmere ist, dass David sich in ein paar Meter weiter vorne auch hingesetzt hat. Keiner von diesen sogenannten geistlichen Marathonläufern hat das Ziel erreicht. Niemand, gar niemand. David nicht, Samuel nicht, keiner. Alle sind sie auf der Strecke geblieben. Wir können das lesen in Römer 3, 23, wie der Marathonlauf ausging. Alle haben es verpasst, das Ziel zu erreichen. Es war eine Katastrophe. Jetzt, sagt Gott, sandte er Jesus, der Retter. Was macht Jesus nun? Ist Jesus einer von diesen Menschen, die sich neben uns hinstellt und uns pusht und sagt, come on, du schaffst es. Und wenn es Jesus ist, geht es jetzt besser? Nein. Dieser Jesus kommt zu mir und sagt, bleib stehen, stell dich hin. Und dann läuft Jesus vor. Er läuft vor. Er läuft 10 Kilometer, 15, 20, 42. Er erreicht das Ziel. Er lebt ein Leben, wo er die 10 Gebote perfekt hält. Jesus rennt ins Ziel. Er erreicht es und kriegt eine Medaille. Eine Goldmedaille. Jesus hat die Medaille geschafft. Er kriegt die Krone. Und was macht Jesus? Er läuft die ganzen Kilometer zurück zu mir, wo ich an Kilometer 2,5 stehe. Und dann sagt er, hey, ich gebe dir diese Medaille und er hängt sie mir um den Hals. Die Goldmedaille, du hast alle Gebote erfüllt, du hast es ans Ende geschafft. Jesus hängt diese Medaille mir um. Versteht ihr, was Jesus gemacht hat? Das ist unglaublich. Nun kann ich diesen Weg aus einem ganz anderen Grund laufen. Nun sagt Jesus, komm, wir versuchen diesen Weg zu laufen und ich kann ihn laufen ohne Druck. In Freiheit, weil ich weiß, ich habe es schon geschafft. Ich habe die Medaille schon umhängen. Das ist eine ganz andere Motivation. Ob ihr lauft, um es zu erreichen, oder ob ihr einfach lauft, weil ihr es schon erreicht habt, das sind zwei verschiedene christliche Leben. Das eine ist den Druck und Zwang und ständige Angst, es nicht geschafft zu haben. Das andere ist bei Jesus an der Hand. Er sagt, ich habe alles für dich erreicht. Die Medaille gehört dir. Wir haben es schon erledigt. Und jetzt lauf mit mir langsam, Schritt für Schritt, wie es halt geht. Wisst ihr, dass Gott uns diese Medaille gibt, oder dass Jesus uns seine Medaille gibt, das hat Luther den heiligen Tausch genannt. Weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Sacrum Commercium, der heilige Tausch, das ist etwas Unglaubliches. Weil Jesus sagt nun Folgendes, er kommt zurück zu mir und sagt, schau her, du hast es nicht geschafft, den Lauf zu vollenden. Dein Leben war geprägt von Hass. Du hast so viel gehasst. Du hast deine Brüder und deine Schwestern mehrfach umgebracht. Doch jetzt tauschen wir. Ich nehme das. Ich nehme das, was du nicht geschafft hast, auf mich. Und geh ans Kreuz und stirb dafür. Und häufig bleiben wir dabei stehen. Wir Christen sind so gut dabei stehen zu bleiben, dass Jesus das genommen hat. Aber es geht weiter, es gibt einen Tausch. Jesus sagt nur mal, schau, ich habe es jetzt erreicht. Ich habe ein Leben gelebt, wo ich niemanden gehasst habe. Niemanden. Und das Leben gebe ich dir.
Ich überreiche es dir. Meine Ungerechtigkeit gibst du mir und ich gebe dir meine Medaille, mein erreichtes Ziel, meine Gerechtigkeit und häng sie dir über. Oh, liebe Gemeinde, ihr solltet aufschreien, eigentlich aufschreien, sagen, was erzählst du da? Stimmt das wirklich? Das wäre eine Skandalbotschaft. Keine Philosophie, keine Religion lehrt sowas. Es ist der Grundsatz von jeder Religion. Erreich was, dann kriegst du was. Streng dich an, mach, tu. Und hier wird ein Jesus verkündet, der sagt, ich mach's für dich. Und ich schenke dir das, was ich erreicht habe. Wir tauschen. Wenn es nicht hier drin steht, dann dürften wir es nicht predigen. Aber ich bitte euch, es Vers zu Vers, Wort für Wort mit mir zu lesen. Kommt mit und lest mit mir ab Vers 38. Weil das ist das genau das, was Paulus dieser Gemeinde nun predigt. Unglaubliche Botschaft. Paulus sagt, so sei es euch nun kundgetan, liebe Brüder, liebe Schwestern. Hey, es ist euch kundgetan, hört zu, das ist wichtig, das müsst ihr jetzt wirklich aufnehmen. Da steht und fällt euer Lauf, euer Christenleben damit. Es sei euch kundgetan, dass euch durch ihn, Jesus, Vergebung der Sünden verkündet wird. Und jetzt kommt's. Und in all dem, worin ihr durchs Gesetz Mose nicht gerecht werden konntet, in all dem, wo ihr es nicht geschafft habt, wo ihr gelogen habt oder gestohlen habt oder einfach in allem Vater und Mutter nicht geehrt, in all dem ist, und hier steht es, nun der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Unglaublich. Wer an Jesus glaubt, dass er dieses perfekte Leben gelebt hat, kriegt das perfekte Leben übergezogen, kriegt es als Geschenk. Das ist unfassbar. Und ich finde das so etwas Befreiendes, etwas unglaublich Schönes. Und wenn dir diese Botschaft wirklich vorkommt, als dass du sagst, das ist wirklich unglaublich, das habe ich noch nie gehört und das, oh Mann, das kann ja fast nicht sein, dann muss ich sagen, ja, dann hast du sie verstanden. Weil in Vers 40, ist interessant, lesen wir nämlich, da steht, seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in dem Propheten Habakuk gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte, denn, da meint Jesus, ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben könnt, wenn es euch jemand erzählt. Je mehr euch diese Botschaft erstaunt und je mehr euch diese Botschaft eigentlich von eurem Stuhl runterreißt, desto wahrer ist sie. Hier steht es nämlich drin. Es werdet ihr nicht glauben. Ihr könnt es nicht glauben, dass Jesus nicht einer von diesen Menschen ist, der euch vormacht, sondern der sagt, ich bin der Retter. Ich befreie euch von diesem Gesetz. Nicht, indem ihr es nicht mehr tun müsst, sondern ich erreiche es. Lauf zurück und schenke es euch. Die Gerechtigkeit, eine unglaubliche Botschaft. Lass uns einen Schritt weitergehen. Bleiben in der Gnade. Jetzt ist nämlich was total Interessantes passiert. Wir lesen jetzt, als die Predigt zu Ende war, ist der Paulus und der Barnabas rausgegangen und alle in der Gemeinde sind ihm nachgelaufen. Die sind ihm einfach hinterhergelaufen. Das ist wie, als ob euer Pastor eine Predigt macht und euch haut sowas vom Hocker, dass ihr danach ihm hinterherlauft und sagt, hey, du musst uns noch was erzählen. Die wollten einfach noch mehr von ihm hören. Also die sind ihm hinterhergelaufen und dann dreht sich Paulus doch Tatsache zu denen um und sagt ihnen was. Und es steht dran, er ermahnte sie. Peito, er hat ihnen wirklich ins Gewissen gesprochen. Was spricht er ihnen ins Gewissen? Als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, jetzt. Also wer so eine Botschaft von der Gnade verkündet, das ist gefährlich. Sonst kann sich doch jeder hinstellen und sagen, die Gnade, Jesus hat es erreicht, so what, ich lebe mein Leben, wie ich will. Und jetzt muss Paulus hier ein bisschen korrigieren, oder? Jetzt muss er aber wirklich nochmal sagen, also ich ermahne euch, aber haltet das Gesetz, lauft jetzt auch nun wirklich, werdet nicht faul, haut nicht diesem Jesus in den Magen, nachdem er euch alles geschenkt hat. Aber Paulus macht's nicht. Paulus ermahnt, bleibt in der Gnade. Das ermahnt Paulus. Er hat nicht Sorge, dass die Menschen zurückfallen und sozusagen sich völlig nun in der Gnade auflösen und nichts mehr machen. Er hat die andere Sorge. Er hat die Sorge, dass sie es eigentlich gar nicht annehmen. Dass der Mensch weiterhin alles für sich, ich will es erreichen, ich will es schaffen und dann stehe ich halt 100-mal auf. Das ist seine Sorge. Er sagt, bleibt in der Gnade. Da legt Paulus einen großen Wert drauf. Warum macht das Paulus? Ich bin überzeugt, dass es zwei Gründe gibt, warum wir die Gebote Gottes halten. Der erste Grund ist, wir müssen sie halten. Wir wachsen auf in einer christlichen Familie, und wenn ich es nicht mache, dann gibt es halt Ärger mit den Eltern. Wir sind in einer Gemeinde und wer einfach nicht spurt, der spürt dann schon den sozialen Druck. Oder in uns. Wir spüren irgendwie, wir müssen es halten, sonst haben wir ein schlechtes Gewissen. Aber all diese Dinge sind zu sagen ein Muss. Du musst diese Gebote halten. Das ist eine Möglichkeit, wie man sein Leben leben kann. Ein Großteil meines Christenlebens habe ich deswegen die Gebote gehalten. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit. Du hältst die Gebote, weil du sie halten willst. Weil du sie halten willst, deswegen hältst du die Gebote. Schau mal, es gibt doch so Bauernhof mit dem Hofhund. Und dann häufig ist der Hofhund an der Kette. Und der ist einfach auf dem Hof, weil er nicht weg kann. Er muss quasi da bleiben, er muss sozusagen die Gebote halten. Oder er kann gar nicht weg. Aber die andere Möglichkeit, ein Hofhund ohne Kette. Und wieso bleibt der da? Weil er da bleiben will. Er möchte lieber auf dem Hof sein, als woanders sein. Und nun argumentiert Paulus in diese Richtung, weil er jetzt so eine Wahrheit entfalten möchte, die mir manchmal zu wunderbar ist, als dass ich sie ergreifen könnte. Nämlich die Wahrheit, dass er sagt, schaut mal her, warum haltet ihr die Gebote? Jetzt bleibt sozusagen in der Gnade, weil das wird jetzt etwas in euch auslösen. Wenn ihr nämlich in der Gnade bleibt, dann werdet ihr irgendwann Jesus mehr lieb bekommen als die Sünde. Und warum sündigen wir, liebe Gemeinde? Ich sage es steil. Wir sündigen, weil wir sündigen wollen. Ich sündige, weil ich sündigen will. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich mag in dem Augenblick die Sünde lieber als Gott. Und nun sagt Paulus, schaut mal her, bleibt in der Gnade, weil in dieser Gnade werdet ihr merken, wie lieb euch Jesus hat. Er will nichts von euch, er hat euch alles gemacht und schenkt es euch. Und dieser Jesus, wenn wir jetzt in dieser Gnade stehen, dann werden wir den immer lieber haben. Dann werden wir sagen, wow, dieser Jesus ist so toll. Und wenn wir diesen Jesus mehr lieb bekommen, werden wir weniger sündigen. Nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern weil wir es nicht mehr wollen. Wir lieben Gott mehr als die Sünde. Indem die Liebe Gottes wächst, sinkt die Liebe zur Sünde. Und das ist der Grund, warum er da den Finger drauflegt und sagt, das ist der Schlüssel für ein Leben in den Geboten. Nicht, dass ihr es machen müsst, sondern in der Gnade. Nehmt es immer wieder an. Akzeptiert es, dass Jesus für's euch gemacht hat. Er hat es euch geschenkt. Er ist der liebende Gott. Er ist es. Und dann wird unsere Liebe so groß werden, dass wir nun nicht mehr diesem Lauf nachfolgen, wenn wir es müssen oder weil es die Eltern sagen oder die Gemeinde sagt oder der Pastor sagt oder mein inneres Gewissen sagt, sondern weil ich es lieb. Weil ich es lieb und weil ich es möchte. Schaut mal her. Ich habe manchmal so schlechte Tage. Bin ich irgendwie genervt, dann komme ich nach Hause und dann sage ich, weiß auch nicht, schimpfe ich meine Frau wegen irgendwas. Bin einfach böse zu ihr. Oder meine Kinder, ich plump sie an und fahre sie an. Und dann liege ich abends im Bett und dann bin ich traurig. Dann bin ich wirklich traurig, dass ich das gemacht habe. Und dann bin ich ja Christ und dann weiß ich, ich darf zu Jesus gehen. Und dann spreche ich ein Gebet und sage, Jesus, es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Und dann sagt Jesus, ja, aber morgen machst du es bitte anders. Nein, Jesus sagt, Sebastian, so gut, dass du da bist. So gut. Ich habe schon den Tag über auf dich gewartet. Und jetzt bist du da. Und jetzt möchte Jesus mir vergeben. Und dann sagt er, schau her, ich gebe dir jetzt meine Gerechtigkeit, mein erlangtes Ziel. Ich habe nämlich nicht meine Geschwister angefahren oder irgendwelche Kinder. Ich gebe dir das und du kannst das andere wegnehmen. Und was macht es in mir? Ich werde so froh. Also in mir löst sich was und ich kann einfach glücklich sein und wissen, Mann, Jesus, wie toll bist du eigentlich? Und was macht das jetzt? Was macht das in mir? Das macht in mir, dass ich am nächsten Morgen aufstehe und die Gebote Gottes halten möchte. Ich habe diesen Jesus so lieb, weil er so gnädig ist und mir diese Gnade gibt. Das löst eine Liebe in mir aus. Ich sage, ich möchte diesem Jesus jetzt nachfolgen. Das ist mein Wille. Und dann liebe ich ihn immer mehr. Und indem ich ihn immer mehr liebe, geht meine Liebe zur Sünde runter. Das ist automatisch. Und das finde ich so, so tröstlich. Und ich möchte euch einfach bitten, und nun komme ich zum Schluss der Predigt, dass ihr in dieser Gnade bleibt. Weil die Gnade, die wird euch helfen, diese Gebote Gottes zu halten. predigt es doch mal zu euch selber. Schaut mal, das ist das Wort Gottes und ich predige es zu euch. Und jetzt predigt ihr das Evangelium, die gute Nachricht in eure Seele. Predigt es eurer Seele, predigt es eurem Verstand, predigt es eurem Geist, eurem Ehepartner, euren Kindern, eurer Mutter. Predigt es, es ist die gute Nachricht, die Gott für uns parat hat. Die gute Nachricht, dass wir es nicht erreichen müssen, sondern Jesus es für uns erreicht hat und er es uns geben möchte. Und stellen wir uns da rein, predigen wir uns die Gnade und stellen wir uns in diese Gnade rein, weil diese Gnade wird unsere Liebe zu Gott größer und größer machen. Und indem diese Liebe größer und größer wird, wird meine Liebe, Sünde zu tun, immer, immer kleiner. Ich bitte euch das, dass ihr das mitnehmt und es ist mir so ein Herzensanliegen. Ich möchte euch einfach nochmal sagen, ich habe so viele Jahre, Jahrzehnte in meinem Leben das nicht verstanden. Und es war ein Christentum von, ja, von Druck. Von Druck immer das Gefühl haben, ich muss es erreichen, damit etwas passiert. Und das dann zu verstehen, dass es Jesus erreicht hat und dass er alles gegeben hat und dass er zurückkommt und mir das einfach schenkt. Das ist so befreiend, das ist ein anderer Lauf. Es sind zwei verschiedene Arten zu laufen. Eine Art unter Druck und Stress und Unvermögen und eine Art aus Liebe heraus, aus Liebe zu Jesus Christus, der diese Gnade uns gegeben hat. Wir halten das Gesetz nun nicht mehr, weil wir es einfach müssen, sondern wir halten das Gesetz, weil wir sozusagen Gott uns geliebt hat und diese Liebe uns befähigt, den Weg frei macht, auf diesem Weg zu laufen. Zwei verschiedene Wege. Menschliche Anpeitscher nebenan zu haben oder ein Jesus im Herz, der es erreicht hat, uns geschenkt hat und nun an unserer Hand langsam, langsam, Stück für Stück in seiner Hilfe weiterzugehen. Oh, ist mir ein großes Anliegen, dass es in eure Herzen fallen darf. Es ist das befreiende Evangelium. Friedrich Nietzsche, kein Freund des Christentums, hat gesagt, warum sind so viele Christen, sehen so unerlöst aus? Er hat recht. Wir sehen so wahnsinnig unerlöst aus. Ich bin mir sicher, wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht, tiefer verstehen, das wird auch eine Auswirkung haben auf das, wie wir aussehen, wie wir reden, wie wir unser Leben leben. Nämlich wir laufen den Lauf nicht selber, sondern wir nehmen von dem, der es geschafft hat, das Ergebnis und laufen mit Jesus an der Hand. Das soll unser Gebet sein. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diese unglaublich frohe Botschaft. Du hast uns die Bibel gegeben, das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Oh, und ich bin so froh, Herr Jesus, dass dieser Paulus das doch verstanden hat, dass du gekommen bist und Paulus das aufnehmen durfte und in diese Gemeinde rein, die einfach stecken geblieben ist im Gesetz, nicht die gute Nachricht gehört hat, dass du es reingesprochen hast. Und ich bin so froh, es ist aufgeschrieben, dürfen wir das aufnehmen und auch heute Morgen in unsere Herzen, in unsere Gemeinden sprechen. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Retter. Oh Vater, und ich bitte dich, dass diese Wahrheit in unsere Herzen fällt. Lass sie doch eine wirklich Frucht tragen, dass es nicht eine Kopfwahrheit bleibt, sondern dass wir tief aufnehmen dürfen, aufsaugen dürfen, dass du es erreicht hast. Und wir sind jetzt vollkommen, weil der Vollkommene in uns lebt. Oh Jesus, dir gebührt alle Ehre im Himmel und auf der Erde. Du hast es vollbracht und du hast es uns geschenkt. Was für eine Freude, mit dir diesen Lauf zu laufen, deiner Gebote. Oh Jesus, lass diese Botschaft groß werden in unserem Herzen, unserer Seele und in unser aller Leben. Amen.